Über das Verlangen nach Gott uns Gedanken machen. Da gibt es ein schönes altes Lied: Mich verlangt nicht nach Schätzen, mich verlangt nicht nach Gold, mich verlangt nur eines, dass mein Name dort steht. Also, unser Verlangen ist nach Gott, bei Gott zu sein, Gott zu erreichen. Das ist unser Ziel, mehr von Gott und dann einfach ihn anbeten. Die Anbetung Gottes ist das große Geschäft der Heiligen, dass wir vor Gott stehen in Ehrfurcht, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er ist würdig zu nehmen Lob, Dank, Preis und Anbetung. Halleluja. So, bevor ich einsteige in das Thema, möchte ich noch ganz herzlich einladen zu dem nächsten Gottesdienst morgen früh. Lebe ein übernatürliches Leben. Weißt du, das natürliche Leben muss ich so oder so leben. Aber ich will auch anderes Leben führen. Ich will eine andere Art von Leben leben. Nicht nur das natürliche Essen, Trinken, Schlafen, dann Sex haben, Kinder zeugen und dann Familie großziehen und dann alt werden. Nein, ich will ein übernatürliches Leben, ein glückliches Leben, ein fröhliches Leben und zwar für Ewigkeit. Und unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt, also übernatürlich, das nicht hier zu finden. Und dann, wir sind am Mittwoch wieder um 16 Uhr da, Freitag 19 Uhr und Samstag 19 Uhr. Wir sind fleißige Christen. Also, wir sind im Haus Gottes, wir lernen aus dem Wort Gottes. Wir wissen nicht, wie lange wir die Freiheit haben werden, aber wir haben jetzt die Freiheit und die nutzen wir auch. Das Verlangen nach Gott. Hast du Appetit auf Gott? Weißt du, es gibt Grundbedürfnisse, die der Mensch hat und ohne die er nicht leben kann. Weißt du, atmen, trinken, essen, schlafen und die Ruhe, Sicherheit und Schutz, das sind so Grundbedürfnisse. Aber das größte Grundbedürfnis ist, Herr, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Jesus, ohne dich kann ich gar nichts. Das ist dieses Grundbedürfnis. Ich könnte ohne Wasser auskommen, Gott wird mir schon eine Idee geben, wie ich ans Wasser komme, aber ohne Gott. Da siehst du, was die Kommunisten in der DDR, oh, wir bringen die Ernte ein, ohne Gott und Sonnenschein. Und was ist passiert? Alles verschrottet. Hat's nicht geklappt. Also, wir haben ein Verlangen nach Gott, und zwar, es gibt Bedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, die haben wir, zum Beispiel nach einer Familie, nach einer Freundschaft, nach Liebe, nach Kommunikation, nach Sprache. Aber das Größte, die größte Sehnsucht, die der Mensch hat, ist der Herr. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Der Mensch hat also ein Grundbedürfnis und das ist Erlösung. Erlöse uns vom Übel, erlöse uns vom Bösen, erlöse uns von den Negativen, erlöse uns von all diesen negativen Dingen dieser Welt. Und das kann nur Gott tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Du siehst also, wie wichtig der Herr ist. Und ich möchte heute einfach die Wichtigkeit des Herrn hervorheben. Ohne Gott läuft nichts. Wenn Gott nicht mich lieben würde, wenn Gott nicht für mich wäre, dann wäre ich schon gar nicht mehr da. Hätte ich keine Existenzberechtigung. Der Jude betet, dass der Erlöser komme, der Messias komme und so weiter. Aber für mich ist Jesus gekommen. Und ich warte auf keinen Messias mehr, auf keinen Erlöser. Er ist mein Erlöser und ich freue mich, dass ich Gnade bei Gott gefunden habe. Und der Mensch braucht Gnade. Verlangen nach Gott ist Sehnsucht nach Gnade, Sehnsucht nach der Erlösung. Und durch Gnaden sind wir erlöst worden. Und das ein Leben lang. Die Erlösung ist ein Prozess. Manche Leute denken, ich habe mich bekehrt, alles perfekt. Nein, da fängt der Ernst des Lebens erst an. Des Glaubens, der Nachfolge. Erlösung ist also ein Prozess, geht schrittweise, Stück für Stück. Zuerst wird die Seele erlöst, bekommt Sündenvergebung, dann wird der Geist erlöst, wir werden von allen Dummheiten befreit und dann wird der Körper als letztes geheilt. Die Gebrechen, die wir haben, dann kommen die ganzen Dämonen, die sich irgendwo eingenistet haben, die werden vertrieben, dann legen wir manche Untugenden ab. Das ist ein Prozess der Erlösung. Sehnsucht nach Gott. Herr, hilf mir. Herr, steh mir bei. Herr, schenk mir Gnade. Das sind also diese Gebete, weil wir von uns aus nichts tun können. Erlösung vom Negativen. Wir sind alle negativ programmiert. Alles so im Minusbereich. Immer Minus, Minus, Minus. Wir sollen vom Minus zum Plus kommen. Von Pessimisten zum Optimisten. Und das kann nur Gott machen. Gott kann uns umpolen. Er muss nur ein Wort sprechen. Deshalb, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben, hat dieser Liederdichter geschrieben. Und dann Erlösung am Körper. Wer wird uns von dem Elend, vom Tod erlösen? Und das ist nur Gott, sein Geist, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Wir werden also durch Gnade erlöst. Und was der Mensch einfach braucht, ist Gnade und Gnade und Gnade. Die Menschen sind ungnädig. Wenn du so die Gesellschaft anguckst, da geht man über die Leichen. Menschen werden betrogen, ausgenommen, über den Tisch gezogen. Wir brauchen Erlösung. Herr, ich brauche einen gnädigen Gott. Luther suchte diesen gnädigen Gott, hat ein Verlangen gehabt. Ich brauche einen Gott, der mich versteht. Ich kann ihm nichts bringen. Ich habe nichts, bin pleite, bin eigentlich bankrott. Aber jetzt, Herr, hilf du mir, verstehst du mich? Viele erleben die Erlösung nicht und dann sündigen sie weiter. Das ist auch eine Sache. Wenn Gott nicht gnädig ist, wir können nicht rauskommen aus dem Dilemma, aus dem Übel. Weißt du, Gott ist so wichtig für unser Leben, damit wir wirklich das werden, was wir werden sollten. Wir haben alle eine Bestimmung in dieser Welt. Wir kamen mit einem Auftrag. Und ich kann meinen Auftrag nur erfüllen, wenn Gott Wohnung in meinem Leben macht. Wenn er dieses Vakuum in mir ausfüllt. Viele Menschen verstehen die Gnade nicht und müssen lange Wege gehen, schmerzliche Wege gehen. Ich denke nur, der Apostel Paulus, ich bin ein Benjamiter, ich bin ein Pharisäer. Und was weiß ich, habe von Professor Gamaliel studiert. Er hat gelernt, gelernt, gelernt. Aber was er nicht gelernt hat, Gnade. Sogar als Apostel, er geht über die Welt und dann bittet Gott, oh Herr, nimm diesen Pfahl aus dem Fleisch. Und dann sagt der liebe Gott, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen. Wir brauchen einen gnädigen Gott, auch als Apostel, auch als Jünger Jesu. Auch als Christen. Wir denken, wir könnten uns irgendwas verdienen. Du kannst im Reich Gottes in der Ewigkeit nichts verdienen. Du bist nackt in diese Welt gekommen und gehst auch nackt aus dieser Welt wieder raus. Gnade. Das ist unser Auftrag. Einfach die Gnade zu erlangen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, die Gnade zu erleben. Verlange nach Gott. Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist die Sehnsucht des Menschen. Aber wie schwierig das ist. Deshalb sagt Jesus etwas so ganz beiläufig, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Lasse die Kindlein zu mir kommen. Weißt du, wir müssen Kinder werden, um die Gnade zu erleben. Kinder haben gar nichts. Im Himmel wird es mehr Kinder geben als Erwachsene. Denn Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Alle Kinder kommen aus Gnaden in den Himmel. Die Kinder können nicht glauben, die Kinder können keine guten Werke tun, die Kinder können sich nicht taufen lassen, die können nicht die Welt missionieren, die können gar nichts. Und Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Sie sind unschuldig und sie müssen nichts für ihre Errettung tun. Verlangen nach Gott. Alle Kinder, auch die Kinder von ungläubigen Eltern kommen in den Himmel. Das müsst ihr wissen. Jesus sagt, lasst die Kindlein zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Auch aus Mörderfamilien, atheistischen Familien, heidnischen Familien, die Kinder kommen in den Himmel. Jetzt aber der Erwachsene, der muss sich entscheiden, selber sich entscheiden für Gott. Und jetzt sind wir gefordert. Und jetzt müssen wir als Erwachsene die Gnade annehmen. Ohne Verdienst. Verlangen nach Gott ist mein Thema. Und einfach diese Gnade auf meinem Leben wirken lassen. Und was Gnade ist, sehen wir an diesem Bild vom verlorenen Sohn. Der kommt nach Hause. Und der Vater macht ihm keine Vorhaltungen, rechnet ihm nichts vor und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und der sagt nur, Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Also du siehst, verlange nach Gott. Und erst im Schweinestall merkt er, was ihm fehlt, was er vermisst, was er verloren hat. Der verlorene Sohn ist nicht verloren gegangen, sondern er hat den Vater verloren, die Gnade verloren, Gott verloren. Er hat gedacht, ich kann mein Erbe, alles, was ich so erbe, was ich mitbringe, was ich habe, was ich leiste, damit kann ich leben. Du kannst damit nicht leben. Du brauchst den Vater, den gnädigen Vater. Er wurde als Sohn wieder angenommen und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ohne Gnade ist man tot. Deshalb, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist die große Entscheidung unseres Lebens. Ich will wieder zu meinem Gott gehen. Und ohne Gnade kann ich nicht existieren. Ohne Gnade bin ich verloren. Wir werden errettet allein aus Gnaden und nicht von der Abstammung. Ich bin ein Jude oder ich bin ein Germane oder ein Arier oder was weiß ich. Vergiss die ganzen Abstammungen. Wir werden auch nicht errettet durch Sakramente. Auch nicht errettet durch irgendwelche Werke der Gerechtigkeit, durch Leistungen. Wir werden errettet aus Gnaden. Deshalb, ich will den Appetit ja wecken nach Gott. Leute, lasst uns alles andere vergessen. Wir brauchen Gott. Wir werden errettet allein aus Gnaden. Und dann nachher, nachdem du die Gnade erlebt hast, dann kommt die Bescherung. Dann kommen die Aufgaben, dann kommen die Arbeiten. Dann fängst du an, die Gnade auszuleben. Und zwar ganz konsequent. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und dann heißt es, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Mein Lieber, das ist eine ganze Menge. Füße waschen. Nicht nur Köpfe, sondern Füße. Dienen, dann ihn bekennen. Und erst nachdem wir den Erlöser angenommen haben, nachdem Jesus Christus in unser Leben hineingekommen ist, dann beginnt die Erlösungsarbeit. Dann lasse ich alles fahren, verkaufe alles, gib's den Armen, folge Jesus nach. So die Geschichte vom reichen Jüngling. Paulus sagt, als er später mit Gott wandelt und Gott ihm Gnade geschenkt oder die Gnade begriffen hat, dann sagt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles. Du siehst also, ohne Christus kann er gar nichts. Viele Menschen glauben an Gott, ein höheres Wesen. Oder es gibt viele Götter, aber es gibt nur einen Jesus. Es gibt nur einen Jesus. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab der Herr Macht, Kinder Gottes zu sein. Und deshalb ist auch die Botschaft, die Paulus später bringt, ich möchte nichts anderes kennen als Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den Verherrlichten. Ich will nichts mehr kennen. Und das ist Verlangen nach Gott. Wir müssen so weit kommen, dass wir nur noch Jesus wollen. Morgens, mittags, abends und um Mitternacht. Immer Jesus. Er ist der Schlüssel. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Mit Jesus in dir. Und wenn er mal das Zentrum deines Lebens geworden ist, auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann vertreibst du die Dämonen, dann redest du anders, benimmst dich anders, reagierst dich anders, verhältst dich anders, dann kann dir auch gar nicht schaden. Dinge, die dann in deinem Leben kommen, die kannst du abstoßen. Die Salbung in dir, Christus in dir, das Wort Gottes in dir, das hält dich übers Wasser. Christus in dir, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ohne diese Erfahrung der Gnade werden wir versuchen, uns selbst zu erlösen, versuchen, uns selbst irgendwie zu verbessern. Aber die Gnade ist, er verbessert uns. Dieses Verlangen nach Gott ist, dass Gott an mir arbeitet, dass Jesus an mir arbeitet und er mehr und mehr Gestalt in mir gewinne. Nicht, dass ich Christus erkannt habe, sondern er hat mich erkannt. Nicht, dass ich ihn ergriffen habe, er hat mich ergriffen. Und das ist die große Sache des Lebens. Und dann, durch ihn sind wir andere Menschen. Alles andere ist Selbstbetrug und Selbsttäuschung. Ohne Jesus und den Heiligen Geist ist Askese, da strengt man sich an, dann hungert man, dann geht man über feurige Kohlen, man versucht was zu beweisen, was zu üben, dass du das lernst. Aber wenn du Jesus in dir hast, dann musst du nicht jemand was beweisen. Das ist alles seelisch. Vieles, was wir heute in der Christenheit, vor allem in der charismatischen Christenheit auch, oder pfingstlichen Christenheit tun, ist so viel Seelisches. Wir denken, wir müssen den Himmel runterholen. Ich habe sogar Leute kennengelernt, die steigen auf die Stühle, damit sie höher im Himmel sind und sagen, Heiliger Geist, komm doch herab. Der kommt nicht. Weißt du, wann der Heilige Geist eher runterkommt? Wenn du auf die Knie gehst. Das kann passieren, dass der Heilige Geist schneller kommt und nicht auf die Stühle und nicht auf die Barrikade steigen. Leute sind dumm. Die denken, durch leibliche Übung erreichen wir etwas. Nix, gar nichts. Deshalb lass die ganze leibliche Übung, verlange nach Gott. Mir tun manchmal Christen leid. Die strengen sich so an. Wir wohnten eine Weile in Altötting. Das ist also in Bayern, ein Wallfahrtsort. Da kommen Pilger von ganz Deutschland. Und dann gehen sie um die Gnadenkapelle auf die Knie und tragen ein Kreuz, je nachdem, wie groß ihre Sünde war. Und manchmal sind Leute mit blutigen Knien um die Kapelle gelaufen auf diesen Steinboden, nur um ihre Sünden abzuarbeiten. Die Menschen wissen nicht, was Gnade ist. Du musst nichts abarbeiten und nichts verdienen. Er schenkt dir Gnade. Aber dann nachher geh hin und sündige nicht mehr. Hinterher. Wir versuchen immer wieder, durch Selbstquälerei irgendwas zu verdienen. Nein, der Verlangen nach Gott muss da sein. Herr, mach du mich rein. Heilige du mich. Wasche du mich. Du reinigst deinen Geist, wenn du den Herrn hineinlässt und sagst, Herr, fang du an, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich hab sie nicht im Griff. Und viele Menschen haben ihre Gedanken nicht im Griff. Weißt du, da gehen die Gedanken spazieren, sie bauen Luftschlösser. Ach, das wird so ein herrliches Leben sein. Und dann platzt alles wieder wie eine Seifenblase. Und du denkst, du kannst selber alles machen. Das ist Hausputzen, Hausputz, Großputz, Frühjahrsreinigung ohne den Herrn Jesus Christus und ohne den Heiligen Geist. Und du hast das Haus schön sauber gemacht und dann kommen 7 andere Geister und die überfallen und nützen das alles aus. Weißt du, es nützt nichts, selber was machen. Der Herr muss unser Leben füllen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade. Da gibt es Leute, die büßen und denken, sie können durch Büßen irgendwas verdienen. Die Erweckung in Wales war etwas Wunderbares, vom Heiligen Geist gewirkt im vorletzten Jahrhundert. Und Menschen sind zum Glauben gekommen, sogar während sie am Pflug hinterm Pferd gegangen sind, haben sie Sündenerkenntnis bekommen. Gewaltig. Aber dann kamen Leute aus dieser Erweckung, die haben die Gnade verlebt, vertan. Weißt du, jede Erweckung geht irgendwann mal vorbei. Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen das alte Feuer. Und die fingen an, sich zu schlagen, zu geißeln. Und das sind diese Geißler geworden. Die haben sich ausgepeitscht. Wir müssen büßen für unsere Sünden. Vergiss es. Jesus hat alles für dich getan. Er wurde für uns geschlagen und ans Kreuz genagelt. Für manche Christen ist es sehr schwer, weißt du, zu begreifen, was ist Gnade. Vater, da ist der andere Bruder, daneben steht der ältere Bruder. Vater, ich diene dir so treu. Ich erfülle alle meine Pflichten und du hast mir nichts gegeben. Und dieser Lump kommt zurück und kriegt alles. Der ältere Bruder, der hat nicht verstanden zu leben. Der hat die Gnade nicht verstanden. Und deshalb, viele sitzen in der Gemeinde, im Gottesdienst, in der Kirche. Der einen übertreiben es, sie werden seelisch, fleischlich. Weißt du, im Geist fangen sie an und im Fleisch hören sie nachher auf. Und die anderen, bei denen tut sie sich überhaupt nichts, die sitzen da und sagen, ich weiß gar nicht, wovon die sprechen, was das ist. In uns allen steckt ein Verlangen nach Gott. Egal wie wir sind, ob wir apathisch sind oder süchtig sind. Auch der Mensch, auch der, der nur Rauschgift nimmt, auch die Rauschgiftsüchtige haben Sucht nach Gott. Ganz ehrlich, weißt du, die wollen über ihr Bewusstsein hinaus, sie wollen ihr Unterbewusstsein beeinflussen oder erkennen. Man wirft eine LSD, einen LSD-Trip und man will sein Bewusstsein erweitern. Das ist auch eine Sucht. Ich möchte wissen, was dahinter steht. Oder die Raumfahrt. Was ist hinter dem Planeten? Anderes Leben entdecken, irgendwo auf den anderen Sternen. Das ist auch Suche nach Gott, nach dem Leben. Man sucht das Leben. Man nennt was anderes da. Aber letztendlich ist die Sucht, das Suchen nach Gott. In uns allen steckt dieses Verlangen nach Liebe, nach dem Guten, nach der Wahrheit, nach dem Frieden und letztendlich unterm Strich Gott. Mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Silber und Gold. Weißt du, das ist irgendwo, wenn du Geld und alles hast, dann bist du doch unzufriedener, weil du merkst, das ist nicht alles. Wir verlangen nach etwas Größerem und jetzt muss der liebe Gott mir was vergeben, was ich sage, das ist vielleicht für manche komisch und ich möchte nicht, dass du das im falschen Hals bekommst. Gott ist bei uns Menschen genauso eine Droge. Verstehst du? Ich bin süchtig. Wenn du einmal Gott geschmeckt hast, wenn du einmal Gott erlebt hast, kommst nicht mehr weg. Du willst immer mehr. Also mir geht es so. Und das ist für mich auch eine Droge. Weißt du, du hast Gott erlebt, du bist dem Himmel nahe gewesen, du hast Dinge gesehen, so wie Paulus, ich sah unaussprechliche Sachen da, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Du wirst mehr sehen von dem. Du willst mehr erleben. Du liest die Bibel, du erkennst einige Wahrheiten, du willst mehr wissen. Gott als eine Droge. Der Herr vergibt mir, wenn ich so denke, aber der Mensch, der religiöse Mensch, der gläubige Mensch, der verlangt nach mehr. Du hast Gott erlebt und es wird gefährlich, wenn du nicht mehr mit Gott mehr erlebst. Henoch wandelte mit Gott und plötzlich war er weg. Er hat auch Verlangen mit Gott gehabt. In einer so gemeinen, hässlichen Welt, die Welt vor der Sintflut. Die Menschen ließen sich nichts mehr von Gott sagen. Aber dieser Henoch spazierte mit Gott. Kannst du dir vorstellen, soll sich einhängen, mit dem lieben Gott spazieren gehen durch die Gefilden? Gott als Droge. Und wenn du diese Droge mal eingenommen hast und angetürmt bist und wurdest, irgendwie durch eine Predigt, und dann fängt an, Gott zu wirken an dir. In deinen Träumen redet er zu dir von Angesicht zu Angesicht. Du willst gar nicht mehr runter. Und das ist, wo Menschen jenseitige Erfahrungen machen. Im Koma oder wo auch immer, und die wollen gar nicht mehr zurück. Es ist so schön und es wird immer schöner und schöner und schöner. Aber das ist nur der Vorhof, was sie erleben, es ist nicht das Letzte. Wenn du diese Droge genommen hast, Gott genommen hast, und ich sage das ein Geheimnis, du wirst es nicht verstehen, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen folgen. Gott als Droge, wenn du Gott in deinem Leben eingenommen hast, du spürst Schmerzen nicht mehr, du spürst Beleidigung nicht mehr. Weißt du, das wie Morphium, das wirkt an dir. Lass mich dieses Bild nur hernehmen, dieses Gleichnis. Jesus sprach auch in Gleichnissen. Das wirkt nicht mehr in dir. Du spürst, du hast die Krankheit, aber du spürst die Schmerzen nicht. Die Leute versündigen sich an dir, aber das tut dir nicht mehr weh. Wenn du Gott in dir hast und in dem Augenblick, wo Gott wieder aus deinem Leben auswandert, wo das verblasst, wo das verfliegt, kommt wieder das üble Gefühl. Und dann musst du wieder, Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben, ich muss dich immer haben, permanent haben, noch mehr, Herr, von dir. Weißt du, wenn du diese Droge Gott eingenommen hast, bist du in einer anderen Welt. Du bist gar nicht mehr hier. Mir ist es schon oft passiert, ich wusste gar nicht, bin ich in Deutschland oder bin ich nicht mehr in Deutschland. Weißt du, wir sind versetzt an himmlische Örter. Das ist, was Gott wirkt, wenn er in deinem Leben Raum bekommt. Unsere Seele erlebt unaussprechliche Dinge. Du bist auf einem Trip, in einer Hochstimmung, obwohl zum Heulen alles wäre, zum Sterben. Der Boden soll sich auftun und mich verschlingen, aber nein, ich lobe den Herrn, Halleluja, Halleluja, ich jauchze, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Du kannst auch so gegensätzlich leben, weil du diese große Droge Gott genommen hast. Und die Sucht muss immer gesteigert werden. Jede Sucht, ich habe viele Jahre in der Drogenberatung gearbeitet und Menschen weitergeholfen und ich weiß, da reicht nicht mehr Haschisch. Das muss gesteigert werden, mehr. Und genauso auch, wenn du mit Gott anfängst zu leben, wenn du ihm den kleinen Finger gibst, dann musst du noch mehr, Herr. Das Verlangen nach Gott muss sich steigern, mehr Anbetung. Dann betest du Gott an und preist Gott. Kriegst Visionen, Offenbarungen. All das passiert, wenn du Gott eingenommen hast. Dann betrachtest du die Werke Gottes und siehst, oh, die Welt. Die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein Verlangen von dieser Erde los. Dann hörst du Zeugnisse, bist begeistert und sagst, Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Ich möchte es auch haben. Und dann wirst du gierig. Du hast Lust am Herrn. Die Bibel sagt, habe deine Lust an dem Herrn. Weißt du, was das ist? Lust, süchtig sein nach dem Herrn, verlangend nach dem Herrn. Und dann liest du die Bibel, betrachtest du die Werke Gottes und dann die Arbeit für den Herrn, da ist dir nichts mehr zu schwer, nichts mehr zu unmöglich. Du sagst, ich liebe den Herrn und das alles nur, weil du süchtig bist nach Gott, verlangen nach Gott, sehnsüchtig nach dem Herrn. Weißt du, da kannst du biblische Belehrung dir annehmen und sagen, ja Herr, ich mache das, ich bin dabei. Du merkst nachher, wie schwer das manchmal ist, aber du bist begeistert. Dann ist das Geben keine Last, sondern eine Lust. Das Dienen, keine Last, eine Lust. Dann die Opfer, opfere mir deinen Sohn Isaak, den du lieb hast. Weißt du, dann trägst du den auf den Berg hoch, weil du den Herrn lieb hast. Und Abraham hätte das nicht getan, wenn er nicht ein Verlangen gehabt hätte nach Gott. Und er beweist, dass er den Herrn liebt, egal was er verliert, was er aufgibt. Ein Mensch, der gottsüchtig ist, nicht nur suchend, Gottsucher ist, sondern gottsüchtig. Suchet mich, sagt der Herr, so werdet ihr leben. Also, Sucht ist Suchen. Du suchst den Herrn, ich will den Herrn haben, ich will den Herrn erleben, ich will den Herrn kennenlernen, noch besser kennenlernen. Ich kenne ihn schon, aber noch besser. Das Verlangen nach Gott steckt in einem jeden Menschen. Und er will etwas anbeten, das größer ist wie er. Er wird begeistert sein über etwas, das mächtiger ist wie er. Er will über sich selbst hinauswachsen. Und in dem Moment, wo du etwas anbetest, wächst du über dich selbst hinaus. Der Mensch will von Gott begeistert sein, weil er von Gott geschaffen ist. Er ist ein Ableger Gottes. Und er ist süchtig nach Gott. Er sucht sein Gegenüber, diesen anderen Teil von sich. Weißt du, Gott wollte den Menschen zu seinem Ebenbild machen. Eine Hälfte bis des Menschseins ist göttlich. Und er sagt, ich möchte meinen Partner, nach dem ich geschaffen bin, auf den ich angelegt bin, ich will den hören, den kennenlernen. Und Gott hört nie auf, uns Menschen zu suchen. Wir Menschen suchen Gott und Gott sucht uns Menschen, er geht uns nach. Gott ist genauso süchtig nach Menschen wie du nach Gott. Ob du das verstehst oder nicht. Meine Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern sein, das ewige Leben haben. Gott ist süchtig nach uns Menschen. Und genauso süchtig, wie Gott nach den Menschen ist, sollten wir süchtig nach Gott sein. Das wäre fantastisch, wenn wir das schaffen, wenn wir da hinkommen. Und nur Gott kann uns Menschen glücklich machen, dieses Vakuum. Weißt du, wir arbeiten wie ein Staubsauger. Wir saugen alles auf, was wir kriegen. Jede Kleinigkeit, alles, was uns irgendwie glücklich machen könnte. Weißt du, da ist ein Vakuum und wir haben Bedürfnisse, die gestillt werden müssen und die können nur Gott stillen. Letztendlich unterm Strich kann nur Gott stillen. Im Menschen steckt diese Gottessehnsucht und zwar in allen Kulturen. Und wenn du die ganzen Kulturen studierst, egal wie heidnisch, wie gottlos, wie atheistisch, wie unchristlich sie sind, die Menschen suchen nach Gott. Egal wo. Und Gott hat so einen Platz in den Menschen reserviert für sich und es kann nur er ausfüllen. Deshalb, man sucht in der Religion, man sucht in den Tempeln, man braucht Führung, hohe Priester, man braucht Opfer. Alle Religionen haben das gleiche System. Überall ist Blutopfer. In allen Religionen, ob die Inkas, Mayas, Ägypter oder Babylonier oder welche Kultur es auch gewesen ist. Das Blut spielt eine große Rolle. Und dann das Gute, die Harmonie. Überall hat Gott so sein Monogramm zurückgelassen. In allen Kulturen, allen Sprachen. Und überall ist das Wissen das Wichtigste, die Erkenntnis, die Erleuchtung, die Offenbarung. Und überall in allen Religionen wird das Gleiche verlangt. Glaube, Gehorsam, Anbetung, Hingabe. Ob es jetzt der Islam ist oder welche Religion es auch immer sein mag. Der Mensch sucht Gott und gibt sich hin und denkt, durch die Hingabe, meine Hingabe, kann ich Gott erleben. Aber nein, zuerst müssen wir die Hingabe Gottes annehmen, dass Christus uns gegeben wurde als die Gabe. Und in dem Moment, wo du die Gabe angenommen hast, hast du Verbindung mit Gott. Kontakt mit ihm aufgenommen. So, auch die Materialisten, auch die Nichtchristen haben Gott in sich. Auch die schlimmsten Heiden. Lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da gibt es keine Atheisten mehr. Die beten alle. Jeder zu seinem Gott. Jeder zu seinem Gott. Und sie haben auch die gleichen Prinzipien. Weißt du, die haben alle die Trinität. Du kannst über die Trinität denken, die Dreieinigkeit denken, was du willst. Aber die findest du bei den Atheisten genauso, die Trinität. Marx, Engels und Lenin. Verstehst? Oder so, die Kommunisten, diese Funktionäre, die Priester. Und dann Opfer, dann Orden, Auszeichnungen. Verstehst? Die haben alle das gleiche System. Überall will der Mensch Anerkennung und Beachtung. Nur die Prioritäten sind oft anders. Und die Menschen wissen nicht, dass es Gott ist. Auch die Atheisten suchen Götter. Der irdische Mensch strebt nach materiellen Gütern. Und was macht er? Er will das auch vergöttern. Das ist mein Schatz. Und die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Mein Schatz. Man kann aber Gott nicht ersetzen durch einen Klumpen Gold. Man kann Gott nicht ersetzen durch irgendeinen Menschen. Gott kann man nur erfahren, indem man sich ihm hingibt und er selbst in unser Leben kommt. Menschen sind kein Ersatz für Gott. Auch wenn sie noch so lieb sind. Die Kinder, die Frau, der Mann sind kein Ersatz für Gott. Alles, was Gott nicht meint, ist unreell. Was Gott nicht ist, ist Götzendienst. Eigentlich, es gibt keine Götter. Götter gibt es nicht, aber es gibt Götzendiener. Die gibt es. Die diese Götzen verehren und zu Götzen machen. Gott ist nicht außerhalb von uns, sondern Gott ist innerhalb von uns, Geschwister. Und das ist so wichtig, dass wir Gott finden. Suche nach Gott. Suchet mich, so werdet ihr leben, sagt er. Da ist ein Geheimnis da drin, in diesem Wort von dem Propheten. Gott sieht das Herz und das Innere. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Kräftig, stark, gebildet, reich. Aber Gott sieht das Herz an. So, und Gott ist das, was der Mensch selbst nicht schaffen kann. Ist der andere Teil von mir. Mein Schatten. Das, was du nicht kaufen kannst. Du kannst Sex kaufen, aber du kannst nicht Liebe kaufen. Du kannst Macht kaufen oder Macht erwirken. Aber du kannst Vollmacht nicht bekommen, es sei denn, die wird dir gegeben. Und das ist, und Gnade ist genauso eine Gabe. Weißt du, es muss uns alles von oben gegeben werden, von oben. Der über mich. Deshalb, der Mensch, der unter Gott steht Und das ist ein Prozess, das wir lernen sollen und müssen. Der Mensch, der unter Gott steht, der braucht keine Gebote. Der tut die Gebote. Der lebt die Gebote Gottes aus. Sucht mich, sagt der Herr. Gott selbst muss uns zuerst mal begegnen und selbst uns offenbaren, selbst zu uns reden. Was glaubst du, was ein Mensch ist und gibt und benimmt, wenn Gott zu ihm geredet hat? Stell dir vor, du hast eine Erleuchtung heute Nacht. Der Allmächtige steht vor dir. Ich habe aus Indonesien ein Zeugnis von einem Bruder gehört, der in Jakarta eine tolle Gemeinde hat von ein paar hunderttausend Leuten, Mitgliedern. Und die Gemeinde hat angefangen in einer buddhistischen Umgebung. Und buddhistische Leute wohnen in der Umgebung. Und dort hatte die Gemeinde angefangen. Und weißt du, wie das angefangen hat? Da sitzen ein paar Pfingstlerschwestern und die beten. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, betet wie die alte Dame in diesem Schloss, in diesem schönen Haus, wo sie dort wohnen. Betet wie die Dame, die ist im Sterben. Und die haben für die Dame gebetet und dann sagte von wegen, dass wir hier beten, wir gehen rüber und wir werden mit der Frau an Ort und Stelle beten. Und die kommen rein und dann an der Tür und sagen, wir möchten für die Dame sowieso beten. Dann sagt die Leute, die ist gestorben, dann sagt, mach nichts, erst recht, jetzt wollen wir erst recht beten. Gehen rein und legen die Hände auf und beten für die Frau und die wacht auf. Und das Erste, was die Frau macht, als sie aufwacht, schmeißt die Buddha-Figuren alle raus. Ich war drüben, ich war im Himmel, ich habe im Reich Gottes gesehen. Und da gibt's nur eins, Jesus, Jesus, Jesus und nochmals Jesus. Und der Sohn ist Prediger heute von dieser Buddhistenfrau. Oder der Enkel vielmehr ist Prediger. Warum? Weil die war drüben und drüben gibt's nur Jesus. Kein Buddha und kein Mohammed und kein Konfuzius und wie die alle Großen heißen. Weißt du, die Großen sind groß, aber nur in dieser Welt. Drüben sind sie ganz klein unter Umständen. So, und das ist Gnade. Wir sollen Gott suchen. Und wir sollen den Menschen Jesus nahe bringen, weil im Himmel drüben gibt es nur Jesus und sonst niemand. Gott selbst muss uns begegnen. Und zwar, ich bin sicher, er begegnet jedem Menschen ganz gewiss. Denn Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Und ich würde sagen, nicht zwei, dreimal, sondern 30, 300 Mal, 3000 Mal. Er redet jeden Tag zu uns. Also, fang an, Gott zu suchen. Der Mensch hat Verlangen nach Gott. Und weißt du, wonach der Mensch Verlangen hat? Ich gehe jetzt von mir aus. Weißt du, ich möchte so mal außer mir sein. Und dort in dieser anderen Welt sehen, Dinge hören, unaussprechliche Worte. Und wir sprechen von Ekstase. Aber das ist bei vielen Leuten ein verrufenes Ding. Ekstase. Nein, wahre Christen kommen in Ekstase. Warum? Die sind so außer sich, weil sie Gott gefunden haben. Außer sich. Die sehen nur noch Jesus und Jesus allein. So wie diese auf dem Karmel, auf dem Berg Tabor, der Verklärung und so weiter. Sie sehen nur noch Jesus außer sich. Geschwister, wir brauchen Gotterfahrungen und nicht nur Händchen falten und aufstehen, Hände hochheben oder mal in die Hände klatschen oder mal ein bisschen singen. Nein, wir brauchen solche lebendige Gotteserfahrungen, wo wir außer uns sind. Das haut mich um. Das haut mich um. Weißt du, wo wir alles verlassen, die ganze Daseinsform, da vergessen wir das Essen, Trinken, da vergessen wir, was weiß ich alles. Plötzlich, ich will nur dich haben, auf das ich Christus gewinne. Dem Ziel jage ich nach. Weißt du, das ist, was der Mensch will, über sich selbst hinauswachsen. Diese Sucht nach Gott steckt in uns allen drin. Steckt in uns allen drin. Der Mensch will was Großes leisten, was Ewiges leisten, was Bleibendes leisten. Er will sich ein Denkmal setzen und sagen, das habe ich geschafft. Und warum? Für Gott will er das machen. Weil er eine Liebe hat für etwas. Ich möchte etwas Großes machen, aber für wen? Wenn er Gott nicht kennt, wenn er Gott nicht versteht. Aber er will was tun. Etwas, das ihn übersteigt. Er sucht also diesen Teil Gottes in sich. Etwas Großes, das noch Generationen nach ihm reden. Morgen werde ich über das übernatürliche Leben sprechen. Er will von diesem übernatürlichen Leben durchdrungen werden. Der Mensch, er will nicht mehr normal sein. Er will, ja, woanders sein. Außer sich, Ekstase. Er ist süchtig nach Gott. Er ist so von Gott angemacht worden. Als Christen, wir als Christen, ich habe das große Problem, ein großes Problem. Ich bin angemacht worden von Gott. Nur zuerst einmal angesprochen. Und Gott spricht einen an und dann wird es tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und dann, ich kann dich nicht mehr lassen. Ich habe schon Phasen manchmal in meinem christlichen Leben gehabt, als junger Christ. Ich wäre gerne wieder zurück in die Welt gegangen, aber ich konnte es nicht. Ich habe es nicht fertig gebracht. Immer wieder kam ich wieder. Da bin ich mal durch ein paar dumme Sachen, was in der Gemeinde passierten damals, dass die Leute mich so entmutigt haben, das ist alles vom Teufel, was du da erlebt hast, das ist alles nur eingebildet, das ist alles nur seelisch. Aber ich habe mich um die Versammlung geschlichen. Ich bin nicht mehr in die Versammlung gegangen. Aber gewartet, bis sie vorbei ist. Ich habe irgendwo so ein Bedürfnis gehabt. Heute ist jetzt Kirche, jetzt ist Gottesdienst. Weißt du, die Menschen können nicht schlafen. Du kannst Gott nicht verdrängen. Verdrehst dich von einer Seite auf die andere. Deine Seele schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser schreit. So schreit deine Seele nach Gott. In uns ist eine Leere, ein Vakuum. Und wir saugen alles auf, sobald ich was höre, was sehe und so weiter. Deine Seele ist auf Gott angelegt. Und zwar von Anfang an auf Gott. Weißt du, du willst was anderes sehen, als was sonst gang und gäbe ist. Du willst, ja, unaussprechliche Worte hören und unfassbare Dinge sehen. Weil du hast etwas in dir. Und weißt du, wo du das bekommen hast? Im Mutterleib. Nicht in der Kirche und nicht im Gottesdienst. Im Mutterleib. Du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib, spricht der Psalmist, wunderbar zubereitet, und du willst wieder zurück in Mutterleib, diese Sehnsucht zurück, das sagt auch der Nikodemus, er muss wieder zurück in Mutterleib gehen, wenn du von der Wiedergeburt sprichst, nein, eigentlich nicht, aber das ist eigentlich ein Urbedürfnis, da war ich noch geborgen, das war noch schön, da war ich im Paradies, als ich im Bauch meiner Mutter war, Männer, die im Krieg sterben, ich habe einige Leute Zeugnisse gehört, Männer, die im Krieg starben, sie haben nicht an ihre Frau gedacht, sondern sie haben an ihre Mutter gedacht. Mama. Und so weiter. Und dann Leute, die ein jenseitiges Erlebnis haben, und dann gehen sie durch einen Tunnel, und am Ende des Tunnels ist Licht. Das ist der Gebärmund. Verstehst du? Dieses Tunnel, wo du dich als Mensch durchgekämpft hast, du willst wieder zurück zum Ursprung der Dinge. Das ist, so sind wir angelegt. Wir können machen, was wir wollen. Wir können denken, was wir wollen. Gott hat uns angelegt. Ich komme von Gott nicht los. Bin von Gott harponiert. Und das alles ist so in Menschen drin. Seele verlässt den Körper, will heim zu Gott. Und dieser Gang da, das ist der Geburtsvorgang. Die Juden sagen, der Mensch im Mutterleib wurde von Engeln belehrt und dann ist er geboren worden, hat er alles vergessen. Jetzt muss er wieder ganz neu anfangen zu lernen. Und genau das ist es, dass ich wieder ganz von vorne anfange, jetzt als Christ das Evangelium annehme, Jesus annehme, diesen ganzen Sterbegang durch die Taufe und Auferstehung und all diese Dinge wieder beherzige. Weißt du, die Seele, sie braucht ein Heim, einen Schutz. Meine Seele schreit nach Gott. Nicht dein Geist und nicht dein Körper. Das bleibt alles hier. Aber deine Seele ist ein Hauch von Gott. Gott hauchte den Menschen an und er wurde eine lebendige Seele. Und deshalb, die Seele verlangt nach Zuhause. Mein Vater hat Brot die Fülle, der verlorene Sohn. Plötzlich besinnt er sich und plötzlich macht er sich auf und ich will nach Hause gehen. Und immer wenn es nach Hause geht, geht es um das Sterben letztendlich irgendwo. Aber der Mensch stirbt nicht als solches, sondern der Mensch hat nur diesen Prozess, diesen Werdegang, diese Entwicklung. Die Seele, sie war auf dieser Welt aber nur zur Entscheidung oder Weichenstellung oder zur Selbstfindung. Zur Gottfindung. Deshalb ist die Seele hier, dass ich wieder hier auf dieser Erde meinen Gott finde, in meinem Leib, in meinem Geist. Gott finden. Und deshalb suchen wir den Herrn. Und die Seele ist hier, um zu reifen, in meinem Körper, in meinem Geist, dass meine Seele reift und sich entwickelt, näher mein Gott zu dir. Und das ist die Sehnsucht des Menschen, näher zu Gott, was es auch immer heißt. Und wir werden nicht früher ruhen und nicht früher zum Frieden kommen, bis wir Gott gefunden haben. Und bis wir den richtigen Gott gefunden haben. Und in der richtigen Art und Weise zu Gott gekommen sind. Nicht nur in der Kirche und nicht nur im Gottesdienst. Wir müssen zu Christus kommen, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und erst beim Schweinestall kapiert der junge Bursche, das ist nicht mein Leben. Das ist nicht mein Leben. Und jetzt wird er, der liebe Sohn, wenn er nach Hause kommt, Vater, jetzt will ich dir dienen als Tagelöhner, nicht mehr als dein Sohn. Aber er ist nach wie vor sein Sohn. Er kann das nicht verleugnen, dass er sein Sohn ist. Der Vater kann sagen, nein, das bist du nicht. Nein, er ist der Sohn und er bleibt der Sohn. Und jetzt wird er mündig. Jetzt wird er erwachsen. Jetzt wird er dem Vater dankbar sein. Vater, ich danke dir, dass ich wieder zurückkommen durfte. Das ist Rückkehr zu Gott. Gott finden, Gott wieder entdecken, wieder zu Hause sein. Und das kannst du hier im Leben, da musst du nicht sterben unbedingt. Aber es ist ein Sterbeprozess. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich habe Angst. Wie wird er mich empfangen? Wie wird er mich aufnehmen? Ich denke nur, Jakob, plötzlich sagt Gott zum Jakob, Jakob, jetzt gehst du nach Hause. Und weißt du, was da passiert? Der fängt an zu schwitzen. Der fängt an zu schwitzen. Der weiß, oh, zu Hause, da ist der Esau, der erwartet mich. Und er fängt an zu schwitzen. Dann versucht er, menschlich Lösung herbeizuschaffen. Versucht, seine Familien zu teilen, damit er ja, vielleicht, wenn schon einer umkommt, dass nicht alle gleich umkommen. Und er versucht auf menschliche Art und Weise, seine Familie zu retten, aber alles für die Katz. Bis Gott ihm begegnet. Bis Gott ihm begegnet. Und dann wird er umgetauft. Und dann heißt er nicht mehr Jakob, der Gauner, der Betrüger, der Schwindler, sondern jetzt heißt er Israel. Gott kämpft für ihn. Und genau das ist die Wiedergeburt. Gott verwandelt einen Menschen. Und zwar, indem er einen neuen Namen gibt. Eine neue Identität. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir das erleben, hier zu Lebzeiten. Und jetzt ist er nicht mehr der Jakob, sondern jetzt kommt Israel. Und jetzt, der Esau begegnet jetzt nicht mehr dem Jakob, sondern er begegnet Israel jetzt. Und die fallen sich in die Arme. Nicht mehr der Betrüger, nicht mehr der Gauner. Das ist ein Verwandelter. Aber Gott muss einen berühren. Und was hat der Jakob gesagt? Was war sein Gebet? Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Geschwister, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hat mit Gott gerungen. Und er hat nicht mit Menschen gekämpft, auch nicht mit Engeln gekämpft. Er hat mit Gott gerungen. Hast du schon mal mit Gott gerungen? Höchste Zeit mal irgendwo in deinem Leben? Weißt du, der verlorene Sohn kommt nach Hause. Vater, und bevor der überhaupt sein Sündergebet sprechen kann, ist alles schon vergeben und vergessen. Wie verwandelt und verändert der Herr einen Menschen? Weißt du, er musste erstmal ganz tief sinken. Und Gott erlaubt, dass viele Menschen ganz tief sinken. Alles verlieren, alles verplempern. Bei den Schweinen enden und stinken nachher, wie eine Sau. Ja, in aller Liebe. Jetzt kommen sie nach Hause. Du, bring ihm neue Kleider. Bring ihm einen Fingerring. Bringt einen Ochsen. Wir wollen feiern und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Eigentlich, Heimkommen ist nicht etwas Trauriges, sondern etwas Fröhliches. Etwas Feierliches. Aber diesen Weg findet man nur, indem man zum Vater nach Hause geht, nicht in eine Kirche. Wisst ihr, Geschwister, ich möchte in keine Gemeinde euch einladen. Ich möchte euch zu Jesus einladen. Denn nur dort gibt es Ruhe. Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Hilft dir nicht. Vergiss es. Wie findet man Gott? Weißt du, man findet Gott, wenn man Abweisung bekommt in dieser Welt, abgelehnt wird. Wenn man die Vergänglichkeit erlebt in dieser Welt. Wenn man sieht, alles ist nix, alles ist Verfall. Alles, ja, ist Elend, Not, Leid. Die Dinge sind Wegweiser zu Gott. Die negativen Dinge dieser Welt sind Wegweiser zu Gott. Und dann geh zu Gott, geh zu Gott, geh zu Gott, geh zu Gott. Und das lässt uns konkret werden. Das weckt in uns Gefühle. Mein Vater hat Brot die Fülle. Weißt du, und plötzlich nehmen wir Kurskorrekturen vor. Plötzlich sagen wir, wie komme ich am besten nach Hause? Wo ist der schnellste Weg? Der kürzeste Weg, wie komme ich nach Hause? Vielleicht manchmal auf Umwege. Viele sind zu Gott gekommen auf Umwege. Die sind nicht immer die gerade Autobahn ausgegangen, sondern auf irgendwelche Zickzackwege. Gott bringt uns wieder zur Ausgangsbasis zurück. Und er zieht uns mit Seilen der Liebe, zieht er uns. Verlangen nach Gott ist mein Thema. Weißt du, du denkst, ich habe Verlangen nach Gott. Nein, er gibt mir dieses Verlangen. Er sagt, komm her, komm her, komm her. Er lockt uns. Er lockt uns mit Seilen der Liebe. Der Junge erlebt die Liebe des Vaters und kommt nach Hause und er sieht, mein Vater steht immer noch da und wartet immer auf mich. Es ist genau noch so wie damals, als ich wegging. Der steht jeden Tag und guckt, wo bleibst er? Er wartet auf mich. Wenn du dich aufmachst, Gott zu suchen, du wirst merken, Gott wartet auf mich. Gott kommt mir entgegen. Du machst einen Schritt und Gott macht 10 Schritte. Der kommt dir entgegen und sagt, komm, mal tu das. Wir haben das Verlangen nach Gott in uns. Nicht irgendwo außerhalb. In unserem Herzen schreit etwas, oh Gott, wenn es nur einen Gott gäbe. Wir haben so diese Frage. Weißt du, wir nennen vielleicht das manchmal gar nicht Gott. Und ist auch egal. Gott ist der Daseinende, der immer Gegenwärtige. Wohin soll ich fliehen vor ihm? Nehme ich Flügel der Morgenröte und führe bis ans äußerste Ende, bist du auch da. Würde ich mich in der Hölle betten, du bist auch da. Du kannst dir das Leben nehmen, Gott ist auch da. Noch bevor du die Erde erreichst, hat er dich schon abgefangen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Wir haben ein Verlangen nach Gott. Ich kenne eine Person, die aus dem Fenster gesprungen ist und trotzdem gerettet wurde. Und wisst ihr, wie sie gerettet wurde? Herr, sie sprang raus und als sie schon flog, dann hat sie nur ein Stoßgebet losgeschickt. Herr, hilf! Und plötzlich ist sie in den Bäumen hängen geblieben und wurde abgefangen. Weißt du, hat sie zwar Knochen gebrochen und vieles andere mehr, aber die hat sie überlebt und die kam zu Jesus. Und dann kam sie, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, kommt sie da in die Kirche und übergibt ihr Leben Jesus Christus. Aber springt sie im Fenster raus. Und das Gebet, Herr, hilf! Und schon in dem Moment wird sie abgefangen. Und Gott kann abfangen. Und selbst wenn er nicht abfängt, weißt du, er hat dich trotzdem aufgefangen. Weil er uns lieb hat. Er will nicht den Tod der Sünder, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und du weißt gar nicht, was die Leute manchmal, auch gerade Selbstmörder, manche Leute haben so gemischte Gefühle den Selbstmördern gegenüber. Weißt du, die sind auch verzweifelt und du musst dich fragen, warum nimmt er sich das Leben oder sie? Das sind oft Hintergründe, die weißt du gar nicht. Wenn du das wüsstest, du würdest ganz anders denken über die Sachen. Ich werde nie vergessen, ich musste als junger Pastor gleich eine Beerdigung halten für jemanden, eine Geschäftsfamilie, der Sohn nimmt sich das Leben. Und dergleichen. Aber ich habe den Jungen zum Heiland führen dürfen. Und er war Christ und er kam in die Jugendschule und hat sich doch das Leben genommen. Furchtbar. Aber da hat mir etwas erzählt. Der Vater sagte zu ihm, du bist nicht mein Sohn, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das hat ihm so weh getan. Du bist nicht mein Sohn, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das war ein Auslöser in seinem Leben, einfach zu verzweifeln. Ich möchte Vater haben. Er hat immer wieder erzählt, wie kann ich meinen Vater erreichen, die Liebe meines Vaters. Du bist nicht mein Sohn. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und dann hat er sie das Leben genommen. Und ich musste den Jungen nachher beerdigen. Und dann habe ich einfach gefragt, was soll ich da sagen? Wir müssen zuerst mal Gott alles überlassen. Gott ist der Richter über alle Dinge. Und dann letztendlich, was ist in diesem Herzen vorgegangen? Was ist da passiert? Gott kennt die Menschen. Der hat nach einem Vater gelächzt. Und die waren fromme Christen sonst. Kirchlich natürlich, aber doch Christen. Also kamen sich aus als Christen. Und dann sagte er noch zu seinem Sohn, du bist nicht mein Sohn. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Das muss dem Jungen einen Stich ins Herz gegeben haben. Dass er sagt, ich will nicht leben. Ich will nicht leben. Ohne Vater. Letztendlich will er ohne Gott nicht leben. Denn was nützt der Vater? Der war inzwischen sowieso, glaube ich, 27 oder 28 Jahre alt. Weißt du, kann er schon auf eigene Füße stehen. Aber der Mensch hat etwas in sich. Er kann es nicht lassen. Er sucht. Der Mensch ist süchtig nach Gott. Und er ruht erst dann, bis er Ruhe in Gott gefunden hat. So, wir kommen immer wieder an diesen Punkt zurück, wo wir herkommen. So wie ein Verbrecher immer an den Ort seiner Schandtaten zurückkommt, so kommen wir auch an den Ort, wo wir gesegnet wurden, wo wir wussten, hier war ich zum ersten Mal glücklich als Mensch. Hier, beim Vater, zu Hause. Hier war ich gesegnet, hier gibt es Orte der Seligkeit, hier. Und du hast eine Sehnsucht nach dem Paradies. Guck mal, die Kommunisten wollten auch das Paradies auf Erden schaffen, weil die Menschen eine Sehnsucht nach dem Paradies haben. Nach einem Garten. Islam träumt nur von den Gärten und verspricht den Leuten das Paradies, den Terroristen. Weil der Mensch sehnt sich nach dem Paradies. Es ist in einem Menschen drin, das können wir nicht verleugnen. So wie wir vor unserem Schatten nicht weglaufen können, so können wir von diesem Gottes Sehnsucht weglaufen. Ich denke nur an diesen Moses. 40 Jahre lang ist er in Ägypten, ausgebildet in aller Weisheit. Die Welt liegt ihm zu Füßen, Gold und Silber, weiß er gar nicht, was das überhaupt ist. Und plötzlich spürt er, du, ich bin kein Ägypter. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Meine Wurzeln sind ganz woanders. Und plötzlich sagt er, das verzichte ich, ich möchte lieber Schmach mit dem Volke Gottes leiden, als die Schätze Ägyptens und geht in die Wüste, weil er etwas gespürt hat, es muss mehr geben. In der Wüste hat er auch nicht viel mehr gefunden. Da gibt's, vergehen auch 40 Jahre, bis Gott sich ihm offenbart in dem brennenden Busch. Die Sehnsucht ist da. Weißt du, du kannst von einem Extrem zum anderen gehen. Und viele Leute gehen von einem Extrem zum anderen. Ob es in der Musik ist, in der Arbeit ist oder in der Bildung, in der Kunst, wo es auch immer ist. Der Mensch geht von einem Extrem zum anderen. Die Schätze legen zu den Füßen, ist nichts. Es gibt ja so viele Aussteiger. Die ganze Aussteigergesellschaft. Ja, und dann steigen sie aus, sind sie in der Wüste. Und was ist? Ist auch nichts. Gott muss den Menschen begegnen. Und deshalb, wir sollen immer wieder beten, wenn wir Aussteiger haben und Aussteiger kennen, wir sollen für diese Aussteiger beten. Die suchen Gott. Alle Aussteiger sind auf der Gottsuche. Ja, egal, ob die dann in der Esoterik enden und versuchen in der Esoterik dann ihr Glück zu finden, in der Meditation, dann pilgern sie zu irgendeinem Ashram irgendwo hin und suchen dort ihr Heil. Oder dann in der Wildnis fahren zu den Lofoten, nach Norwegen, in der Eiswüste irgendwo. Weißt du, der Mensch sucht. Und dieser Moses, er wollte nicht mehr der Sohn der Tochter Pharao heißen. Er wollte lieber Schmach mit dem Volk Gottes leiden, als die Reichtümer Ägyptens. Plötzlich bekommt er Instinkte. Der Mensch bekommt Instinkte. Das ist nicht mein Leben. Das ist nicht mein Leben. Und er fängt an, sich zu fragen, ist das wirklich alles? Und ich möchte, für mich war nicht, dass ich versage, weil ich war nicht kein Versager in meinem Leben, aber für mich war immer diese Kardinalsfrage, ist das wirklich alles? Du studierst, du lernst, du arbeitest, hast Geld, hast alles, was du brauchst und dir wünschst und träumst, flotte Autos, nette Mädels, du hast alles, was du brauchst, ist das wirklich alles? Und ich habe gemerkt, nee, das ist nicht alles, das ist nicht alles, kann nicht alles sein. Und immer wieder bin ich dann enttäuscht. Habe ich nur Ärger und Stress gehabt mit all diesen Dingen, bis ich gesagt habe, es muss etwas geben. Gibt es überhaupt was? Und dann dieser Himmelsschreiber, da Werner Heukelbach, fliegt mit dem Flugzeug da, gerade du brauchst Jesus. Da kommt so verrücktes Zeug da. Aber gerade du brauchst Jesus. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Vielleicht brauche ich ihn. Aber wer ist dieser Jesus? Gut, ein Religionsstifter, von der Geschichte kannte ich einiges und wusste, ich war belesen, aber dass er aber mein persönlicher Heiland werden will und soll, das musste ich entdecken. Und da musste ich anfangen zu suchen. Und zuerst mal mit Kritik und Pro und Contra. Menschen, die rebellieren, die aufsässig werden und sagen, nein, das ist nicht. Gott will die Starken zum Raube haben. Die Widerspenstigen. Je mehr einer rebelliert und protestiert, desto näher ist zum Reich Gottes. Lasse die Kindlein zu mir kommen. Und die sind kurz vorm Kapitulieren. Schau den Apostel Paulus oder Saul von Tarsus. Je mehr er wütete und so weiter, desto mehr hat der Herr ihn in Beschlag genommen. Bis er dann eines Tages sagt, Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Weißt du, da ist etwas, und im Saul von Tarsus war eine Sehnsucht nach Gott, das kann niemand sagen. Der hat Theologie studiert. Der war ein 150%iger Jude. Orthodox, bis geht nicht mehr. Aber das hat er gemerkt, das ist nicht alles. Die Christen müssen irgendetwas haben. Denn Stephanus, als er sah, wie der Stephanus stirbt, sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Also was der hat, habe ich nicht. Was der hat, habe ich nicht. Stephanus. Und Stephanus hat ihn irgendwo angemacht. Ja. Der hat ihn suchend gemacht. Von dem Moment fängt an, Paulus oder ja Saulus zu toben wie ein Wilder. Exzesse nach Exzesse. Gott will einen haben. Und Gott benutzt manchmal Menschen, die strahlen wie ein Engel. Und du sagst, genau das, was der oder die hat, das will ich auch haben. Deshalb, wir Christen müssen viel fröhlicher aussehen, viel gesegneter aussehen, viel erfolgreicher aussehen. Wir sollten eigentlich, und ich werde morgen über das Thema sprechen, lebe ein übernatürliches Leben. Die Leute sollen Appetit auf Gott kriegen. Die sehen, wie du dein Schnitzel isst. Und die sagen, das, was der hat, will ich auch haben. Wie heißt es in der Bibel? Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Die müssen sehen, oh Mensch, der kriegt Pudding, der kriegt Torte, der kriegt Kuchen. Der wird gut bedient bei dem Herrn. Die Menschen sollen sehen, wie gut du bei Jesus hast. Wie viel Kraft du durch den Heiligen Geist bekommst. Und wie du das Leben meisterst. Und dass du nicht alles gleich hinschmeißt und wegläufst. Nein, du stehst, bist bei der Sache. Und die sehen das, das will ich auch haben. Ja, das kannst du auch haben. Das ist für alle Menschen da. Die Sehnsucht nach Gott. Eigentlich, wir sind so Appetitwecker für andere Menschen, dass sie Appetit auf Gott bekommen. Also das will ich auch haben. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach dem wahren Gott. Ich denke nur an Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17. Da geht er und da findet ein Altar in dem ganzen Pantheon der Gottheiten, ein Altar dem unbekannten Gott. Es gibt einen Altar, wo jeder Mensch in sich hat, dem unbekannten Gott. Den kenne ich nicht, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, habe noch nie was gehört darüber. Aber ich möchte dem unbekannten Gott begegnen. Ohne Jesus bleibt Gott uns ein Unbekannter, bis Jesus verkündigt wird. Und Gott hat diesen von den Toten auferweckt. Das ist die Predigt am Altar des unbekannten Gottes. An diesem Altar hat wahrscheinlich niemand was geopfert, niemand was gesagt. Aber sagt Paulus, das ist meine Gelegenheit. Ich bringe die Botschaft hier von dem unbekannten Gott. Und Gott ist für die meisten Menschen unbekannt. Die haben Kirche, die sind religiös, die haben Einweihungsrituale, Taufe, Konfirmation und Kommunion und alles Mögliche. Aber was der Mensch braucht, ist eine persönliche Beziehung. Eine persönliche Beziehung. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Weißt du, er braucht das Echo Gottes in seinem Leben. Das Echo aus der Ewigkeit, aus der Herrlichkeit. Weißt du, das ist plötzlich alles selbstverständlich. Gott gibt es, Gott existiert. Wenn du einmal durchgebrochen bist in dem Glauben, in der Erkenntnis, in der Erleuchtung, dann hast du keine Fragen mehr, das ist so selbstverständlich für dich. Und dann willst du dieses Selbstverständliche noch viel mehr. Das ist wie bei einer Zwiebel, es geht Schale um Schale. Wo ist der Kern? Die Suche nach Gott. Kennst du Jesus? Psalm 42, Vers 8. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft der anderen und so weiter. Alle deine Wasserwogen gehen über mich hinüber. Also weil eine Tiefe ruft der anderen zu. Eine Sehnsucht nach der anderen. Du denkst, jetzt habe ich es gefunden. Mir geht es so. Ich habe die Bibel noch nie ausgelesen. Ich habe die Bibel schon x-mal durchgelesen, aber ausgelesen. Da lese ich einen Vers und plötzlich denke ich, das ist so gut. Und dann die Parallelvergleichstellen. Ich wandere durch die Bibel und finde kein Ende. Bei Gott gibt es kein Ende. So wie bei einem Ring. Einer meiner Kinder fragte, Mama, wo ist das der Anfang und das Ende von dem Ehering? Es gibt kein Ende und kein Anfang. So ist auch bei Gott kein Anfang und kein Ende. Das ist einfach ein ewiger Kreis und du denkst, jetzt hast du gefunden. Jetzt kommt eine neue Dimension. Und die Kreise werden immer enger und dann gibt es nur noch den Herrn. Eine Tiefe ruft der anderen zu. Du kannst Gott nicht weglaufen. Das weiß der Mensch, der kann machen, was er will. Die Humanisten, Freimaurer wollten sich verbrennen lassen, aber Gott holt uns sogar aus der Asche raus. Ich habe hier in Zehlendorf mal eine Beerdigung halten müssen. Bin angerufen worden von einem Bestatter. Und dann am Tag der Beerdigung, oder am Vortag zu der Beerdigung, ruft er mich der Sohn an und sagt, wissen Sie, mein Vater hat im Testament geschrieben, er möchte keinen Pfaffen am Grab haben. Und ich habe im Telefonbuch gelesen, Sie sind ein Pastor. Ich habe gesagt, ja gut, ich bin Pastor. Sie können auch jemand anders suchen, aber so schnell werden Sie nicht mehr finden. Morgen ist die Beerdigung. Und so weiter. Ja, was machen wir jetzt? Habe ich gesagt, ja, ich werde die Beerdigung halten, wenn Sie wollen. Aber bitte schwören Sie mir, dass Sie nichts über Gott sagen. Habe ich gesagt, nee, habe nicht nötig. Und dann habe ich einfach aus der Geschichte genommen, aus der Natur genommen, von Goethe was zitiert, aus seinem Faust und so weiter. Meine Tage können nicht in Ionen, also in Ewigkeiten untergehen und so weiter, wie ein Regentropfen auf die Herde fällt und so weiter und verschiedene Verwandlungsphasen durchmacht und wieder da aufsteigt in den Himmel. So ist der Mensch. Dann kommt er. Wir haben dann nachher nach der Beerdigung ein Gespräch und sage, war es Ihnen recht so? Ja, Sie haben gut gemacht, aber sagen Sie mir, wo ist mein Vater? Verstehst? Ich habe nichts von der Ewigkeit gesagt und nichts von der Hölle gesagt und nichts vom ewigen Feuer und nichts vom Himmel gesagt, gar nichts. Meine Tage können nicht in Ionen untergehen. So ist es dort und wo ist mein Vater? Habe ich gesagt, überlassen Sie Gott, wo Ihr Vater ist. Wir leben noch und wir müssen eine Entscheidung treffen. Also war ein sehr fruchtbares Gespräch und er war dankbar, dass ich nichts von Gott gesagt habe. Ich muss nichts von Gott sagen. Ich habe dann gesagt, die Alten früher, weißt du, die Babylonier, die Ägypter, die haben Pyramiden gebaut. Wozu haben sie die Pyramiden gebaut? Die Alten früher. Wenn der moderne, materialistische Mensch nicht an Gott glauben will, aber die Alten haben früher, alle Kulturen haben besondere Bestattungsformen gehabt, denn die wussten, der Mensch geht irgendwo ins Jenseits. Und es gibt ein Jenseits. Und was ist dann dahinter? Der Mensch hat ein Gottesbewusstsein. Der kann der Sache nicht weglaufen. Wir sind und bleiben Gottes Eigentum, können wir uns drehen, wie wir wollen. Gott verlässt uns nicht. Gott verlässt uns nicht, zieht sich vielleicht ein bisschen zurück, aber wir sind süchtig, wir sind angemacht. Er zieht uns mit Seilen der Liebe. In Hosea 11, Vers 4, ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und den Seilen der Liebe gehen und so weiter und half ihnen aus dem Joch an ihrem Nacken zu tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägypten zurückkehren sollten. Ich habe sie mit Seilen der Liebe gezogen. Ich habe sie also rausgezogen. Gott hat sie aus Ägypten rausgezogen. Und du willst vielleicht gar nicht, aber Gott sieht dich. Er zieht dich in die Versammlung. So mancher bekommt plötzlich in den Tagen seines Lebens plötzlich eine Adresse, wo er dann sagt, gehen Sie mal hin. Gott zieht. Weißt du, und der Kreis wird immer enger. Paulus sagt einmal, wir leben, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sind wir des Herrn. Also, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also, du kannst machen, was du willst, Bruder, Schwester. Jemand sagte, wir sind Bettler um Gott, wir betteln um Gott. Wir brauchen Gott. Wir brauchen nicht Geld, wir brauchen Gott. Wir brauchen Erbarmen, wir brauchen Gnade. Unsere Augen können Gegenstände erkennen, wenn das Licht diese Gegenstände beleuchtet. Aber wir möchten dann wissen, was ist das Licht, das jetzt die Gegenstände beleuchtet. Und Gott ist das Licht. Und wie heißt es einmal in der Bibel? In seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht, im Licht Gottes. Wenn du einmal das erlebt hast, plötzlich siehst du die Dinge ganz anders. Wir sehen so viel von diesem Licht, was Gott nur beleuchtet, was Gott sie erkennen gibt. Immer stückweise. Und überall. All die jenseitigen Erfahrungen, also Koma, Tod und was weiß ich, irgendwelche Tote auch immer, all diese Leute haben ein Licht gesehen, sehen ein Licht, egal was für Licht das ist, was das Licht auch ist und sein mag, spielt mir keine Rolle. Aber der Mensch will ins Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandern. Wir sehnen uns nach dem Großen, nach dem Starken, nach Vorwärtsgehen, nach der Erkenntnis, nach dem Licht. Wir alle kommen mit einem Verlangen zur Welt, nicht nach Nahrung, nach einem Verlangen nach was Großem. Wir wollen was schauen. Der Mensch will seine Welt entdecken, aber der merkt, die Welt, die ich hier lebe, die ich bin, das ist nicht meine Welt im Grunde genommen. Es müssen noch andere Welten geben. Deshalb, wir brauchen Mikroskope und Makroskope, um die Welten kennenzulernen, neben uns links und rechts. Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können es nicht lassen. Von dem zu reden, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Wenn du einmal Gott erlebt hast, kannst du nicht mehr lassen. Besüchtig. Hast die Jesus-Droge eingenommen. Deshalb hat Marx auch gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Der hat es nicht verstanden, um was es geht. Hätte das verstanden, hätte die Welt anders gestalten können. Aber die Christen, die haben Gott. Und die lieben Gott und die wollen Gott. Ein echter Christ, eine Omi, die stirbt, die braucht kein Geld. Aber die braucht jetzt Frieden mit Gott. Und dann geht sie in Frieden mit Gott. Die braucht nicht da irgendwelche politische Dinge oder Prozesse und Programme. In 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wir verkündigen, was wir gesehen haben. Wer ihn einmal geschaut hat, wer ihn einmal geschmeckt hat, wer ihn einmal erlebt hat, der kann es nicht mehr lassen. Auch wenn er es möchte. Weißt du, und das Problem, warum viele Menschen vom Glauben abfallen, ist in unseren Tagen, sie haben Gott nicht erlebt. Sie haben ein bisschen was verstanden, ein bisschen von Religion was vernommen. Sie haben erkannt, ja, ich bin ein schlechter Mensch. Aber dass Gott uns gut macht und heilig macht und vollkommen und rein macht, das müssen sie zuerst mal erleben. Gott, sei mir Sünder gnädig. Verstehst du, diese Gnade. Erst wenn du diesen Zerbruch erlebt hast, dann weißt du, der hat mich angenommen, dann bleibst du zu Hause, da gehst du nicht mehr fort. Und dann suchst du auch nicht was anderes. Gott hat dich errettet und der Junge ist zu Hause geblieben, dieser verlorene Sohn, der ist nicht mehr fortgegangen. Der hat dem Vater fleißig gearbeitet, mit ganz anderer Hingabe, mit Liebe. Warum? Weil er Liebe erlebt hat. Weil er Liebe und Gnade erlebt hat. Verlangen nach Gott ist mein Thema. Psalm 42, Vers 2. Wie der Hirsch lechzt nach Wasser, nach frischem Wasser, keinen stinkenden, abgestandenen Wasser, bitteren Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele, nicht mein Verstand und nicht mein Körper. Meine Seele schreit nach Gott und soll so gehen, wie es unserer Seele geht. Und sie schreit nach dem frischen Wasser, echtem, wahren. Und in allen Menschen steckt die Sehnsucht nach was Echtem, nach was Bleibendem, nach was Ewigem. Weißt du, und es ist eine Sehnsucht nach Gott in jedem Menschen, der über diesen Planeten Erde geht. Die Schwierigkeiten des Lebens und die Probleme, die Kämpfe, die Krankheiten. Wenn ich so euch frage, wie seid ihr zum Glauben gekommen, was hat euch in die Gemeinde gebracht? Ja, ich habe Probleme gehabt. Krank war ich oder was sonst auch immer. Weißt du, wir sind über Probleme, über Umstände zum Glauben an Jesus gekommen. Und wir sind an Gott näher gekommen, je mehr Nöte wir hatten. Da hilft nur noch Beten, Geschwister. Verstehst du? Dann sind wir in die Gegenwart Gottes gegangen, in die Kammer gegangen, haben wir geflennt und gebetet und gebetet und gebetet. Und jetzt sind wir dabei. Durchgebetet. Aber die Nöte haben uns in die Gegenwart Gottes gebracht. Deshalb, du kannst Gott Danke sagen für deine Nöte. Sie erziehen uns zum Beten. Jesus sagt einmal, bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen gebetet. Da fängst du an plötzlich, Jesus, suchst du dir eine Formulierung, wie soll ich beten? Und dann kommst du auf Jesus, irgendjemand sagt dir gerade, du brauchst Jesus. Und dann nimmst du den Namen Jesus in deinen Mund. Johannes 16, Vers 24, bisher habt ihr noch nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und wenn du einmal so auf den Geschmack gekommen bist, Mensch, Gott erhört Gebete, ist das nicht herrlich? Dann fängst du an zu beten, mehr zu beten. Und dann betest du mehr und noch um mehr. Und dann betest du nicht nur für menschliche Bedürfnisse, sondern auch für Dinge, ja, was die Welt bewegt und dich bewegt und deine Seele bewegt. Du kannst gar nicht mehr aufhören. Wenn meine Kinder keinen Appetit haben, dann habe ich genau gewusst, oder meine Frau genau gewusst, da stimmt was nicht, wenn die keinen Appetit haben. Da ist eine Krankheit im Anzug. Und die werden krank oder sie haben woanders was gegessen. Dass sie zu Hause nichts essen wollen. Oder haben sie was Falsches gegessen. Aber Appetitlosigkeit nach Gott ist ein kritisches Zeichen. Wenn wir als Christen keinen Appetit nach Gott haben. Wir sollten Appetit nach Gott haben. Es gibt ein Buch im Englischen, ich weiß nicht, ob es im Deutschen gibt, Hunger nach Gott. Wir müssen Hunger nach Gott haben. Morgens, bevor wir frühstücken, Hunger nach Gott. Abends, bevor wir ins Bett gehen, da schleichen wir uns um die Bibel herum, Hunger nach Gott. Andere schleichen sich um den Kühlschrank. Wir schleichen uns um die Bibel, Hunger nach Gott. Herr, mich verlangt nicht nach Schätzen, mich verlangt nicht nach Gold. Bei vielen Leuten ist das Feuer der ersten Liebe erloschen. Sie haben keinen Hunger mehr nach Gott. Und sie müssen wieder Feuer fangen. Irgendwas muss wieder passieren, damit sie wieder Appetit kriegen. Und Gott muss uns immer wieder locken. Aber da ist immer noch so ein kleiner Funken, Hoffnung, Sehnsucht und so weiter. Und manche Leute, und da kommt der Teufel, du hast die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen. Merkt ihr das? Und versuchst so die Leute moralisch fertig zu machen mit diesen dummen Phrasen. Und ich bin überzeugt, kein Mensch kann das begehen, die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Da müssen schon Sicherungen durchbrennen in deinem Leben. Weißt du, und solange du Sehnsucht nach Gott hast, weißt du, da schleichst dich um die Gemeinde. Da hast du nicht die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen. Du hast Sehnsucht nach Gott. Du hast irgendwo Fehler gemacht in deinem Leben oder was weiß ich, aber du hast nicht die Sünde. Weißt du, wenn jemand die Sünde wieder in den Heiligen Geist begeht, hat er kein Interesse mehr nach Gott. Er hat kein Interesse mehr bei Gott. Da ist die dritte Sicherung durchgebrannt. Wenn jemand gegen Gott sündigt, dann kann Jesus ihn retten. Wenn jemand gegen Jesus sündigt, kann der Heilige Geist ihm die Sünde aufdecken und zur Vergebung führen. Und wenn jemand gegen den Heiligen Geist sündigt, kann niemand mehr ihn erretten. Da gibt es keine Hilfe mehr. So, aber bis das passiert, da musst du den Heiligen Geist haben und voll Heiligen Geistes sein und bewusst. Und Jesus sagt ja im Zusammenhang den Pharisäern gegenüber, Leute, passt auf, nicht, dass ihr die Sünde wieder in den Heiligen Geist begeht. Aber er hat nicht gesagt, dass sie das getan haben. So, solange du Schuldgefühle in dir spürst, solange du mit Jesus redest und jeden Tag deinen Pastor anrufst und sagst, Pastor, ich habe keinen Frieden oder sonst was, oder mit mir stimmt was nicht, habe ich wirklich Sündenvergebung, habe ich keine Sündenvergebung. Solange du dich nach Gott interessierst oder solange du offen für Gott bist, kannst du die Sünde nicht wieder in den Heiligen Geist begangen haben. Selbst wenn du Fehler machst und du in Zungen betest, ist für dich ein Zeichen, du hast es nicht die Sünde begangen, du bist Kind Gottes. Du bist schwach geworden, schmutzig geworden, dreckig geworden, bist in den Sumpf gefallen, all das. Weißt du, du bist errettet und wenn einer errettet ist, bleibt er errettet. Auch wenn er verloren geht, wie der verlorene Sohn, der kriegt plötzlich Sehnsucht. Vater hat Brot die Fülle und ich will mich aufmachen und nach Hause gehen, verlangen nach Gott. Geschwister, lasst uns nicht da irgendwo vom Teufel in die Ecke oder in eine Sackgasse treiben, sondern lasst uns sicher sein, Gott liebt uns, seine Gnade hat kein Ende. Er ist barmherzig, treu und gnädig bis ans Ende. Bis zum letzten Atemzug ist Gott gut zu uns. Und selbst Leute, die mal Christen waren, ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, was wichtig ist. Viele Leute bringen das durcheinander und verstehen das nicht richtig. Weißt du, solange ein Mensch betet, Saul von Tarsus, der hat gebetet als Jude, x-mal Weltmeister im Beten war er, aber das war nur Geplappere. Aber in Damaskus, siehe, er betet. Und das weiß der Heilige Geist, dass er betet. Und der Heilige Geist verrät dem Ananias, dass er betet. Siehe, er betet. Weißt du, viele Christen sind keine Christen mehr so äußerlich, sie gehen in keine Gemeinde mehr. Ist egal, ich lasse sie. Aber heimlich beten sie. Heimlich, dieses heimliche Beten. Ich habe da aus der krummen Straße hier jemanden beerdigt, einen Mann, rufen sie an, sie möchten einen Pfarrer haben oder Pastor haben zur Beerdigung. Und gehe hin, mache einen Hausbesuch. Ich sehe die Bibel auf dem Tisch. Ich sehe Pfingstjubel, die waren Pfingstler wahrscheinlich, und die Bibel angestrichen. Dann sagt mir die Frau, wissen Sie, Herr Matudis, wir sind enttäuscht von den Gemeinden. Wir sind gemeindegeschädigt. Aber wir haben unser Jesus lieb gehabt. Wir haben jeden Tag, wir beide, unsere Andacht gemacht. Wir haben zusammen miteinander gesungen. Aber wir sind nicht in keine Gemeinde mehr gegangen. Wir haben die Schnauze voll. Verstehst du? Sowas gibt es. Und ich bin ehrlich, dass sowas möglich ist in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder München. Sowas gibt es. Aber es gibt heimliche Jünger Jesu, die bei Nacht zu Jesus kommen wie Nikodemus. So die Stillen im Lande. Die Stillen im Lande. Und die holen Jesus vom Kreuz runter. Josef von Arimathäa und Nikodemus, diese heimlichen, stillen Jünger. Du weißt gar nicht, Gott hat ein großes Volk auch in dieser Stadt. Wir haben keine Ahnung, was hier los ist in Berlin. Wir denken ja, einige Christen, vielleicht 5000 Christen, wenn sie alle zusammen sind in einer Großveranstaltung mal, das ist viel. Nein. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Und das kann keiner zählen, wenn mal die Auferstehung und die Entrückung stattfindet und so weiter. Wir werden überrascht, wie viele Berliner bei Jesus sind. Es gibt so heimliche Beter. Und das sind die richtigen Beter, Leute. Die heimlichen Beter sind die richtigen. Nicht die öffentlich da beten an jeder Straßenkreuzung, sondern die heimlich beten. Und Gott sieht, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete im Verborgenen. Und der im Verborgenen sieht, wird sie öffentlich vergelten. Du, Gott hat mich bekehrt. Weißt du, ich habe plötzlich gemerkt, das Volk Gottes ist ganz was anderes als Kirche und Gemeinde und Gemeinschaft. Da beten Leute im Verborgenen. Als ich dieses Ehepaar und diesen Mann da beerdigt habe und ihre Bibel gesehen, und dann wollte sie noch die Bibel dem Mann ins Grab mitgeben, das war unser täglich Brot. Und sind nicht in der Gemeinde gegangen, obwohl sie die Gemeinde um die Ecke gehabt hätten. Pfingstgemeinde sogar. Weißt du, du weißt gar nicht, was da alles vorgefallen ist. Gott kennt die Herzen. Und Gott kennt die Gedanken. Saul, siehe, er betet heimlich im Stillen. Jesus, 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 hilf mir. Jesus, hilf mir, dass meine Augen geöffnet werden. Jesus, ich will dir nachfolgen. Guck mal, wie der betet. Siehe, er betet. Wenn man einmal Jesus begegnet ist, plötzlich hat man eine Beziehung zu Jesus. Baut man eine auf und wird sogar ein großer Missionar. Paulus wird noch erfüllt. paar Tage später wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist, wird sehend. Seine Lehre, sein Vakuum, sein religiöses Getue hört alles auf. Er achtet alles für Kot, nur dass er Christus gewinnt. Plötzlich ist die Sehnsucht da. Er hat was Größeres gefunden. Alles andere ist Dreck. Er sagt, ich habe es nicht ergriffen, aber ich bin ergriffen. Und das ist Sehnsucht nach Gott, dass du nicht mehr kannst. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel und ich vergesse, was da hinten ist. Das ist also von Gott ergriffen sein. Er hat gewonnen, die Schlacht in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinen Sinnen. Er hat gewonnen. Und jetzt suche ich nur noch, wie kann ich ihm besser dienen, ihm besser gefallen. Und jetzt entwickelt sich und entsteht jetzt etwas in mir, eine Liebe zu Gott. Niemand kann mich von seiner Liebe trennen, an Römerbrief schreibt er. Jetzt entwickelt er sich, jetzt kommt in seine Berufung hinein, jetzt wird er erreicht seine Bestimmung und jetzt beginnt die Erkenntnis in ihm zu wachsen. In 2. Korinther 12, Vers 7 sagt er, und damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich der Satans Engel, dass er mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Weißt du, die großen Offenbarungen, was er alles hat, er wird angeboxt, angeschlagen, damit ich mich nicht überhebe. Komm runter, Paulus. Sein Verlangen nach Gott steigert sich immer mehr. Weißt du, da ist manchmal so hoch, dass sogar Petrus schreiben muss in einem seiner Briefe. Weißt du, unser Bruder Paulus redet sehr hoch und sehr geschwollen und sehr großartig, dass manche einfältige Seelen das nicht verstehen und sehr viel Unsinn anstellen und verunsichert werden und erzählen dann alle möglichen Sachen. Das hat Paulus gesagt. Sein Verlangen nach Gott wurde größer und größer, nach Jesus größer und größer. In Philipper 3, Vers 10 sagt er, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Ihn möchte ich erkennen. Das ist die Sehnsucht nach Gott, Verlangen nach Gott. Ihn will ich erkennen. Das ist Dynamik des Glaubens. Ich will ihm gleich werden. Und er will sogar im Leiden ihm gleich werden. Das sagt mir, ist doch egal, ob ich Nägelmale habe oder Wunden habe oder was ich auch habe. Ich möchte ihm gleichgestaltet werden. Er will mit Jesus im Gleichschritt gehen, in seinem Tod und gleichgestaltet werden. Also er hat so ein Verlangen nach Gott. Ich weiß nicht, ob du so ein Verlangen nach Gott hast. Jemand kam zu mir und erzählte, weißt du, ich liebe den Herrn Jesus so gut und so großartig und ich bin so verliebt in Jesus. Nachts, wenn ich schlafe, nehme ich das die Bettdecke und drück und küsse und denke, das ist Jesus. Einfältig war eine Schwester. Aber sie drückt und denkt, das ist Jesus. Du solltest also eine Sehnsucht nach Jesus haben. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als Gold und Silber, als Edelsteine und so weiter. Ich liebe dich. Ich möchte dich mehr und mehr erkennen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Sehnsucht nach Gott. Dann wird euch alles andere zufallen. Wenn du anfängst, den Herrn absolut zu lieben, über alles in dieser Welt, und diese Sehnsucht hast, natürlich gibt es so schlaue Leute und sagen, oh, was soll das? Ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte erzählt hier, aber ich tue es nochmals. Da kommt jemand zum Napoleon und sagt, Majestät, die Engländer, die fahren mit Dampfschiffen und Dampflokomotiven und Dampfmaschinen und so weiter. Was ist Dampf? Sagt er, ja, das ist Wasser erhitzt und da hast du ein bisschen Dampf. Da geht einer mit der Pfeife vorbei und sagt, soll dieser Rauch, soll es Kraft erzeugen, soll es Schiffe bewegen, soll es Maschinen bewegen? Das ist alles nur Rauch. Und das hat Frankreich um Jahre zurückgeworfen, weil er nicht mit Schritt gehalten hat. Wir müssen also auch lernen, Gott schafft was Neues. Und wir sollen offen sein diesem Neuen. Jetzt Dampf, nee, das ist unmöglich, sowas gibt es nicht. Windkraft glauben wir, Pferdekraft, Pferdestärken glauben wir, aber Dampfkraft. Und das wirft dich um Jahre zurück, wenn du sagst, das glaube ich nicht. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, Petrus, sondern der Geist meines Vaters. Wir brauchen diese Gottesoffenbarung, nicht nur lesen und nicht nur hören und nicht nur irgendwie verstehen. Nein, Fleisch und Blut können das nicht offenbaren. Wir sollen Gott entdecken, ganz neu Gott entdecken, auf Gott zugehen. So gut wir es können. Nicht im Fleisch, in seelischer Art, auf den Stuhl steigen und dann den Heiligen Geist vom Himmel runterholen. Nein, 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 das brauchen wir ja nicht nötig. Weißt du, wir können da stehen, ganz sachlich, Gott hört. Gott ist nicht schwerhörig. Wir können mit ihm reden und er wird uns antworten. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Wir möchten nur anfangen in kleinen Schritten. Herr, begegne mir. Herr, begegne mir. Und Gott will dir begegnen, heute wo du bist. Herr, sprich zu mir. Du weißt nicht wie. Weißt du, lass dich überraschen, wie Gott zu dir spricht. Vielleicht manchmal ganz laut und dann ganz leise. Gott redet ungewöhnlich manchmal und Gott arbeitet nicht nach einem Schema. Hör doch auf, Gott zu finden, so, dass du indem jemand kopierst. Vergiss es. Gott begegnet dir im Original. So wie du aufnehmen, auffassen kannst. So sei ganz offen, wie Gott redet. Einmal redet er in den Erdbeben, einmal im Donner, einmal im Feuer, einmal im Blitz und einmal im stillen Säuseln. Gott redet ganz verschieden. Und du musst nur hören, das ist der Herr. Und je mehr du den Herrn kennst, desto ruhiger redet der Herr zu dir. Das erste Mal, da gibt's Erdbeben, da knallt alles. Da blitzt es und donnert. Gott hat geredet. Aber dann, wenn du den Herrn Jesus kennst, dann redet er im Schlaf dir sogar. Nachts redet er zu dir, unterwegs, durch die Bibel. Gott redet ganz, ganz normal. Plötzlich ist er in leisem Säuseln. Du merkst plötzlich, Gott redet ganz anders. Aber du musst Verlangen haben, Appetit haben. Wenn man heute irgendwo im Restaurant geht zum Essen, weißt du, früher, das, was die heute als Delikatesse essen, war früher arme Leute essen. Wo ganz ehrlich ist. Verstehst du? Da ein kleines Häppchen und da ein kleines Häppchen und da ein kleines Häppchen. Arme Leute essen. Aber das ist jetzt heute Delikatesse. Weißt du, und genauso, versuch nicht alles gleich zu schlucken und so weiter. Nein, so ein Happen. Und Gott gibt dir so ein Happen. Auch jetzt in dieser Predigt hast du etwas mitbekommen. Setz es um. Herr, rede. Ich will dich besser kennenlernen. Und ich schließe mit dem Gedanken, wie Gott zu mir mal gesprochen hat. Ich verteile ganz fleißig schöne Traktate. Habe ich auch hier schon mal gehabt. Kennst du Jesus? Und das gebe ich so einem Herrn. Mit der Hornbrille, kennst du Jesus? Du nimmst es an, liest es durch. Komm zu mir wieder zurück. Dankeschön, ich gebe Ihnen das wieder zurück. Eine Frage, kennen Sie Jesus? Ja, freilich, ich bin Pfingstler, Prediger, geistgetauft, was weiß ich. Habe Theologie studiert. Kennen Sie Jesus? Und sagt auf Wiedersehen. Ich gehe nach Hause, liege im Bett, streit mit mir selber. Herr, kenne ich dich jetzt oder kenne ich dich nicht? Kennst du Jesus? Und weißt du, was der Mann bei mir ausgelöst hat? Das war kein Christ, glaube ich nicht, dass er großer Christ war. Aber das hat bei mir ausgelöst, dass ich 40 Tage gebetet und gefastet habe. Ich habe gesagt, Herr, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Angeber. Ich bilde mir ein, dass ich dich kenne. Ich glaube, dass ich dich kenne. Ich weiß, dass ich dich kenne. Aber ich möchte dich richtig kennenlernen, noch viel mehr. Da habe ich gebetet und gefastet. Und dann faste ich schon eine ganze Weile, denke, das muss doch der liebe Gott endlich mal mit einem sprechen. Aber nichts. Lauter Anfechtungen und Versuchungen habe ich, aber Reden Gottes erlebe ich nicht. Und erst so gegen Ende der Fastenzeit beginnt Gott mit mir so persönlich zu reden. Bin so verblüfft, wie Gott redet. Aber zuerst einmal muss ich Abstand von mir selber finden und so weiter. Mein ganzes Blabla ausplappern und mein Herz ausschütten, bis nichts mehr da ist und bis ich so leer bin. Und dann war ich nur da und plötzlich ganz still. Ich habe gesagt, jetzt, lieber Gott, ich weiß nicht mehr, was ich beten soll. Und als ich dort so da saß, als ich nicht mehr wusste, was ich beten sollte, fing Gott mit mir an zu reden, mich zu inspirieren. Als ich fertig war mit meinem Latein, hat Gott angefangen, mit mir zu sprechen. Und genau das wünsche ich euch. Kennst du Jesus? Verlangen nach Gott, Sehnsucht nach Gott. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns einfach Sehnsucht nach Gott bekommen und sag, was soll dieser Rauch da? Nein, Gott will uns seine Kraft offenbaren. Gott will uns in eine ganz neue Dimension lehren zu leben. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist und ich danke dir, dass du uns so viel Appetit geben wirst, wie wir verkraften können, dass wir einfach im Glauben wachsen, dass wir Jesus kennenlernen, den Heiligen Geist kennenlernen, Hunger nach Gott bekommen, mehr von Jesus, mehr von der Liebe, mehr vom Glauben, mehr von der Gerechtigkeit Gottes, mehr von der Freude Gottes in unserem Leben, Herr. da ist so viel zu geben. Und Herr, wir möchten uns von dir beschenken lassen. Herr, ich kann nichts bezahlen, ich kann nichts verdienen, ich kann dir nichts abarbeiten, aber ich kann hier jetzt dich bitten, Herr, beschenke du. Beschenke die Gemeinde, beschenke die Gotteskinder, die dein Wort heute Abend gehört haben. Lass, dass wir reich beschenkt nach Hause gehen, in Jesu Namen. Und dass wir voll Heiligen Geistes sind. Halleluja, Halleluja. Erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, dass wir nicht mehr diejenigen sind, die reden, sondern du redest zu uns. Sprich nur ein Wort und meine Seele, mein Geist, mein Körper, meine Umstände werden heil und gesund in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Segne jetzt die Stunde. Amen.